Ja, wie sagt man so schön? Durch Wiederholung lernt man besser, ne? Also mir geht das so, also ich war nie gut im Auswendiglernen oder so, ne? Also war schon in der Schule sehr, sehr schlecht. Nun, wir haben das auch nicht so oft geübt, das war auch ganz gut für mich. Später dann auf der Bibelschule, da war das dann ein bisschen übler, weil da mussten wir viele, viele Bibelverse auswendig lernen. Es waren, glaube ich, 600 insgesamt. Da habe ich mir sehr, 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 sehr schwer getan. Aber durch Wiederholung und immer wieder Wiederholung, Wiederholung und immer wieder Wiederholung lernt man. Ne? So habe ich mir gedacht, ist das auch nicht verkehrt, wenn ich immer wieder wiederhole am Anfang meiner Kolosserpredigt, nämlich immer das, was ich in den vorigen Predigten alles gesagt habe. So habt ihr immer so einen kleinen Überblick, wenn ihr nicht immer dabei wart oder wenn ihr es schon wieder vergessen habt, kann natürlich auch sein. Glaube ich zwar nicht, aber könnte ja passieren, dann seid ihr immer wieder mit drinne. So. Also ein wenig nachsichtig. Jesus, das Thema des Kolosserbriefes ist, ich habe es vergessen, Jesus ist größer. Jesus ist größer als alles, denn er ist der Schöpfer und er hat alles in der Hand. Er ist der Herr der Geschichte, er ist der Herr des Universums, er ist der Herr der Welt, er ist dein Herr, er ist mein Herr. Eines jeden einzelnen Christen. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Chef der Gemeinde. So könnte man sagen, liebe Gemeinde in Kolossä, wenn ihr das alles verstanden habt, Jesus hat das ganze Universum gemacht, diese Hunderttausende von Sternen, Millionen und Milliarden von Galaxien. Es sind ja, ich habe mal gelesen, es waren über 100 Milliarden Galaxien, also so Milchstraßensysteme, die alle wieder viele hundert Millionen von Lichtjahren auseinander liegen. Und Jesus hat das gemacht. Er ist der Schöpfer des Ganzen. Naja, dann ist es auch so, dann brauchen wir nicht noch mehr. Dann brauchen wir nicht noch irgendwas dazu. Auch in unserem Christsein brauchen wir nicht noch irgendwie was dazu. Wir brauchen nur den, der das alles gemacht hat, den, der der Herr ist. Dann brauchen wir keine zusätzlichen Feste, wir brauchen keine zusätzlichen, wir brauchen nicht das Gesetz des Mose einhalten und so weiter. All das ist das, was der Apostel Paulus so sagt. Wir brauchen keine verschiedenen Festzeiten, habe ich mir noch aufgeschrieben. Wir brauchen keine verschiedenen, unterschiedliche Frömmigkeitsrituale oder so. Jesus allein und er genügt. Jesus ganz allein. Nicht das verstanden habe, dann habe ich den Kolosserbrief verstanden. Wenn aber Jesus über allem ist, dann brauchen die Christen diesen Schatten, diese Krücken, diese Hilfsmittel und so weiter nicht. So heißt es dann, wenn ihr Christus angenommen habt, das heißt, wenn ihr euch bekehrt habt, wenn ihr gesagt habt, Jesus, du bist der Chef, du bist über allem, dann sagt Paulus, wenn ihr das gemacht habt, dann lebt auch da drin. Wie das geschieht? Wenn man das ganz, ganz praktisch macht, das kommt nachher in Kapitel 3 hauptsächlich. Auch Kapitel 2 auch schon so ein bisschen, aber hauptsächlich in Kapitel 3 und 4 dann. Wie das dann wird es ganz, ganz praktisch. So ist es noch ein bisschen theoretisch, aber ich denke, das ist okay. Das ist so das, was ich in den ersten zwei Predigten letztendlich gesagt habe. Heute geht es weiter und ich lese jetzt den Bibeltext aus dem Kolosserbrief Kapitel 1. Die Verse 24 bis Kapitel 2, Vers 7. Nehmen wir wieder die neue Genfer Übersetzung und wenn ich zwischendurch mal was nachlese, dann nehme ich die Elberfelder. Aber bevor ich das tue, bete ich noch mal kurz. Lieber Jesus Christus, du bist wirklich der Herr, du bist über allem und eigentlich können wir das gar nicht in Worte fassen. Alle Worte sind letztendlich auch zu klein und zu gering. Du bist der Herr, weil du hast alles gemacht und alles geschaffen. Du stehst über allen. Du bist der Herr der Geschichte. Du bist der Herr des Universums. Du bist der Herr der Gemeinde. Und ja, wir stehen eigentlich nur anbetend vor dir. Und lieber Herr, wir wollen dich aber auch ein Stück weit mehr verstehen lernen. Wir wollen dich in deinem Wort erkennen. Wir wollen verstehen, was du in deinem Wort uns sagen möchtest. Und da bitten wir dich, dass du redest zu uns, zu jedem Einzelnen. Du weißt, wo jeder Einzelne ansprechbar ist. Da bitte ich dich darum und wir bitten dich darum, dass du zu uns redest, damit wir dir ein wenig, dich ein wenig näher verstehen, mehr verstehen und unsere Beziehung zu dir vielleicht ein Stück weit besser aufgebaut werden kann. So öffne dein Wort und schenk du mir die richtigen Worte und lass du das, was ich vorbereitet habe, auch auf einen fruchtbaren Boden fallen. Amen. Gut, also ich lese vor den Bibeltext. Angesichts von all dem freue ich mich, also schreibt der Apostel Paulus, ne, freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welchen wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit klugen Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube in Christus ist. Ihr habt die Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch, Jesus Christus, als den Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Also, das war's jetzt. Also, lest es auch nicht nochmal vor. Das ist ein inhaltsschwerer Text. Ihr habt ja vielleicht eure Bibeln dabei oder eure Handys oder euer Tablets und da könnt ihr nachgucken, könnt ihr nochmal mitverfolgen den Text. Das ist eigentlich auch eine ganz sinnvolle Sache. Nur auf Flugmodus schalten, so, ne, damit es hier nicht so knistert. So. Ist richtig, ne? Ja, also dann macht das mal. Und wenn ihr da reinguckt, ich denke, das guckt ihr in den Text an. Also ein sehr inhaltsschwerer Text. Und natürlich kann ich da immer nur so einzeln. Ich hatte gestern Abend, als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, also eigentlich müsste man da 5 Predigten draus machen oder 7 Predigten, das ist so viel und eigentlich lasse ich wieder irgendwas aus und das ist schade, eigentlich was auszulassen. Auf der anderen Seite möchte ich das auch nicht zu lange rauszögern. Ihr könnt euch auch selber dann zu Hause doch den Text weiter durcharbeiten. Ein paar Punkte will ich euch weitergeben, die mich persönlich angesprochen hat. Paulus sagt zu Beginn den Kolossern, dass sie es mit einem Geheimnis zu tun haben. Nadine hat es ja schon gesagt. Geheimnisse. Geheimnisse? Geheimnisse möchte man irgendwie wissen. Also ich möchte immer so Geheimnisse wissen. Wenn einer gesagt hat, oh, das ist ein Geheimnis, dann ist sofort irgendwie sowas in mir angesprungen, also so ein Schalter umgelegt, oder der Schalter, der heißt Neugier. Neugierig. Und dann, vielleicht kann man dann doch irgendwie so, ja, dann, man will das ja nicht zugeben, dass man neugierig ist, aber dann fragt man vielleicht mal so hintenrum so ein bisschen und versucht das so rauszukriegen und so. Ja, aber ein Geheimnis ist geheim. Apokryph ist es. Geheim, man weiß es nicht, was es ist. Ich habe auch ein Geheimnis heute. Ich habe ein Geheimnis, was in meiner Tasche ist. Ich habe was in meine Tasche gesteckt, das ist ein Geheimnis. Könnt ihr mal raten, was das ist?
Ein Schweizer Messer.
Ein Schweizer Messer? Nein.
500.000 Euro.
500.000 Euro, die hätte ich gerne. Da hast du recht. Nee, habe ich aber leider nicht. Nein.
10 Bonbons.
Auch Bonbons wären jetzt auch ganz gut nachher, wenn die Kinder dann oben sind, dann können wir die schön verteilen. Das ist eine gute Sache. Das habe ich aber auch nicht. Dann noch eine Idee. Was?
Autoschlüssel.
Ein Autoschlüssel. Nee, der liegt da hinten.
Ein Kampf für deinen Wagen.
Das ist auch eine gute Idee. Der muss auch jeden Morgen gekämmt werden. Und nach dem Waschen immer grundsätzlich, nach dem Essen auch so. Wenn man so Suppe isst oder so, dann ist das immer so ein bisschen. Neue Masken habe ich auch nicht dabei. Die hängen da in meiner Jacke oder in meinem Hemd. Nein, ihr kommt da nicht drauf. Ihr könnt wahrscheinlich 50 weitere sagen, nein, ich habe einen Stein mitgebracht. Das ist ein besonderer Stein, der ist nämlich von der Insel Langeoog, den habe ich da mal mitgenommen, als ich auf dem Spaziergang war. Das ist also nicht irgendein Stein, das ist ein Stein von der Insel Langeoog, wo wir mal als Ältestenkreis mal so eine Rüste hatten, bin ich da mal, die hören die anderen nicht zu, als die mir so ein bisschen, ich sag mal, alleine sein wollte, bin ich mal spazieren gegangen und da habe ich diesen Stein mitgenommen. Und er liegt bei mir auf der Fensterbank und den habe ich heute Morgen mal eingesteckt. Ihr konntet da nicht drauf kommen, dass das ein Stein ist von der Insel Langeoog, den ich mal mitgenommen habe auf einen Spaziergang während einer Ältestenkreisrüste im Haus Bethanien, als die anderen mir mal so ein bisschen, als ich alleine sein wollte, ne? Könnt ihr nicht drauf kommen. Wie? Ihr könnt nur darauf kommen, wenn es euch durch mich offenbart wird, dass ich euch das zeige und erzähle. So ist das eben mit Geheimnissen. Und so, Apostel Paulus schreibt das ja, es ist ein Geheimnis, was viele Jahrhunderte, eigentlich Jahrtausende, verborgen war. Kann man nicht drauf kommen. Man muss es irgendwie gesagt bekommen, was es ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Eine ganz revolutionäre Aussage. Christus ist das Geheimnis Gottes. Er ist für alle Menschen da. An ihn kann jeder Mensch glauben. Zu ihm kann jeder Mensch kommen. Gott ist für alle Menschen da. Für die Juden hätten gesagt, Gott ist für uns da. Jahwe ist für uns da. Hat uns auserwählt. Hat nicht die Heiden auserwählt, die Griechen und die Römer und ich weiß nicht, was es damals alles noch so gab. Nein, nein. Und nur die Gnostiker, das war so eine Sekte, die haben gesagt, nee, nur die Erleuchteten, für die ist Gott da. Oder für die Philosophen, die es ja auch damals in der griechischen Welt reichlich gab, die haben mir vielleicht gesagt, nee, für alle nicht, sondern nur für die Klugen, nur für die, die intellektuell mir folgen können. Für die ist es da. Jeder kann das Evangelium verstehen. Das ist revolutionär. Jeder kann zum Glauben kommen und jeder kann eingeladen werden und jeder sollte eingeladen werden. Gott lädt jeden ein und so sollte auch unsere Gemeinde und jeder von uns auch eigentlich jeden einladen können. Es ist egal, wie der aussieht, es ist egal, was für ein Leben der führt, ob der ethisch ein tadelloses Leben führt oder ob das ein Halunke ist, ob der schon mal im Knast gewesen ist oder im Knast ist oder ob das einer ist, der Drogen nimmt, ob das einer ist, der aus dem Ausland kommt, Nein, jeder, bei Gott ist jeder eingeladen, jeder Mensch kann zu Gott kommen und so sollten auch wir einladend sein für alle Menschen, nicht nur für die, die uns liegen. Das ist natürlich ein großer Anspruch und mir liegen auch nicht alle Menschen und das weiß ich, ist auch alles sehr, sehr schwer. Aber so als Gemeinde, als Gesamtgemeinde sollten wir schon alles abdecken können. Das denke ich schon. Solche Unterscheidungen sollten halt in der Gemeinde nicht gelten, dass wir Menschen ausgrenzen. Das ist schwer genug. Wir mögen halt lieber die mit dem eigenen Stallgeruch, die schon wissen, uns genehm sind, die vielleicht den gleichen Lebensstil führen wie wir, die vielleicht die gleichen politischen Ansichten haben wie wir oder die gleichen Ernährungsrichtlinien haben wie wir oder was auch immer. Ne? Veganen, laden lieber die Veganen ein und die Nicht-Veganen. Nein, das ist alles völlig egal. Christus hat ein offenes Herz für alle Menschen. Und so sollten auch wir ein offenes Herz haben für alle Menschen. Ich weiß, das ist super, super schwer und ich kann das auch nicht. Aber das ist das Ziel. Ne? So sollte es eigentlich sein. Das konnte kein Philosoph der Weltgeschichte das sagen. Und es hat auch den Anspruch gehabt, zu sagen, alle müssen oder alle können mein System, was ich aufgebaut habe, verstehen. Keiner. Und alle anderen Dinge auch in der Welt, wenn ich an die Kunst denke jetzt, nicht jeder hat ein Verständnis für Kunst, nicht jeder kann sich an einen Van Gogh freuen, also ein Gemälde, nicht an den, der ist ja schon lange tot, oder an ein Rembrandt-Gemälde oder so, kann sich nicht jeder dran freuen, oder an eine moderne Kunst, Beuys oder sowas, ne? Kann man nicht, da haben viele haben da keinen Zugang zu. Oder auch zur Musik. Viele haben auch keinen Zugang zur Musik. Gibt es, ne? Leider, es ist ja schade, aber die gibt es. Und das ist aber auch ein Unterschied bei Christus. Christus, da gibt es keinen, der keinen Zugang zu ihm haben könnte. Alle Religionen, alle Philosophien, alle Ideologien, alle Kulturen grenzen irgendwo aus. Und das ist normal und das ist zum Teil auch gut so, aber Christus grenzt nicht aus. Und das ist das Revolutionäre daran. Christus ist das Geheimnis. Ein zweites, was mich angesprochen hat. Ich bin ein bisschen schnell heute, weil wir müssen pünktlich Feierabend machen. Feierabend? Nee. Gottesdienst aufhören, weil nachher der Posaunenchor oder alle, die zum Posaunenchor gehören, die werden dann ganz schnell nach dem Segen aufspringen und abhauen. Das hat nicht damit zu tun, dass sie irgendwie sauer sind auf irgendjemanden, sondern die haben gleich noch einen Einsatz. Deswegen werden wir pünktlichst aufhören. Deswegen beeile ich mich auch so ein bisschen und rede etwas schnell und überspringe auch das eine oder andere. Aber machen wir weiter. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, Paulus schreibt, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea sind und alle und so weiter, alle, die ich von Angesicht nicht gesehen habe. Ihr habt doch aufgepasst bei der letzten Predigt, ne? Paulus war im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Wie kann er dann kämpfen? Was für einen Kampf führt er denn da? Ja, komische. Ich bin im Gefängnis, ich kann nichts machen und schreibt einen Brief und sagt, ich kämpfe einen Kampf. Was ist das für ein Kampf? Ich habe mir gedacht, es könnte vielleicht ein intellektueller Kampf gewesen sein. Alleine auf diese große Entfernung hin einen Brief zu schreiben, sich mit seinen Mitarbeitern auszutauschen, was fehlt in der Gemeinde in Kolossä oder in den anderen Gemeinden, Laodicea, Hierapolis gab es da noch in der Gegend, was fehlt denen? Vielleicht ist das ein intellektueller Kampf gewesen. Vielleicht war es aber auch ein Gebetskampf, den er geführt hat. Immer wieder zu beten für die Gemeinde. Und wer viel betet, der weiß, dass Gebet auch Kampf ist. Weil es gibt immer jemanden, der das nicht möchte, dass wir beten, dass wir füreinander einstehen, dass wir für unsere Geschwister einstehen. Was er letztendlich gemeint hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es kann auch noch, gibt auch andere Möglichkeiten, einen Kampf zu führen. All das, was mich so angesprochen hat, er kämpft einen Kampf, obwohl er selber ja in allergrößter Gefahr war im Gefängnis. Sein Leben stand auf dem Spiel. Er ist ja kurz vor dem Urteil. Und wahrscheinlich zum Todesurteil. Und da interessiert ihn nicht sein Kampf, seine Situation, sondern die Situation der Gemeinde in Kolossä. Oh, die Gemeinde in Laodicea. Und all die Christen, die ihn persönlich gar nur, die er persönlich noch nie gesehen hat, die interessieren ihn, die sprechen ihn an und für die bewegt er in seinem Herzen, wie auch immer, sonst würde er das ja nicht schreiben. Christsein ist eben mehr als ein einfaches sich um sich selber drehen, um seine Wünsche, um seine Frömmigkeit, um seine Bedürfnisse, die man hat, dass man sich um sich dreht und schaut, wie es mit einem selber weitergeht. Christsein ist immer was, das hat zu tun mit der Gemeinde. In Kapitel 1, Vers 24 sagt er, und das ist ein sehr, sehr interessanter Satz, ich lese ihn nochmal vor. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Diesen Ausdruck, der Leib des Christus ist die Gemeinde. Wer zur Gemeinde ein schräges Verhältnis hat, der hat zu Christus ein schräges Verhältnis. Oder eine schräge Beziehung. Wer sich von Gemeinde oder von der Gemeinde trennt, aus welchem Grund auch immer, der beschneidet seine natürliche Verbindung mit Jesus Christus. Bin relativ häufig umgezogen, auch als Christ recht häufig umgezogen und immer wieder auch in Gemeinden gewesen. Ich habe viele Christen, unterschiedliche Christen kennengelernt. Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, die auch denken, ohne Gemeinde leben zu können. Und das geht wahrhaftig. Es geht erstaunlicherweise. Aber was ich immer wieder gesehen habe in all den Jahren, dass diese Menschen mindestens mal etwas sonderbar werden mit der Zeit. Sie werden herablassend, sie werden überzeugt von ihrer eigenen Meinung, sie denken, sie sind die Richtigen und die anderen sind die Falschen. All das ist immer dieses, wenn ich mich trenne vom Leib, von dieser natürlichen Verbindung, die ich eigentlich haben sollte, dann werde ich sonderbar. Und dann gehe ich auf den falschen Weg. Ich habe also nicht nur eine Aufgabe als Christ für meine Familie oder für in meinem natürlichen Umfeld, meine Nachbarschaft oder die politischen Gemeinschaft, in der man lebt, hier das Dorf oder die Stadt, je nachdem, wo man halt gerade herkommt. Ich habe nicht nur eine Aufgabe in einem weiteren Umfeld, zum Beispiel der Arbeit oder der Schule oder im Studium, wo auch immer man Menschen trifft. Nein, ich habe auch eine Aufgabe am Leib Christi. Und das ist die Gemeinde. Natürlich kann der Leib leben, zum Beispiel ohne so einen Finger. Also, so einen Finger. Kann man leben. Man kann ihn einfach abschneiden. Man lebt trotzdem weiter. Für Schüler ist das vielleicht ein bisschen, die eigentlich so sich melden sollten, nicht einfach reinquatschen sollten. Die müssen dann anderen Finger zeigen, das ist auch nicht so schön. Man kann leben ohne ein Ohrläppchen. Das geht. Was man nicht machen kann, ist, wenn man zum Beispiel ohne Speiseröhre lebt. Ich weiß nicht, wer du gerade bist. Bist du ein Ohrläppchen oder ein Zeigefinger? Vielleicht bist du auch die Speiseröhre. Und bist damit unentbehrlich für den Leib. Wir gehören einfach zusammen. Das ist sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und ein letztes, was ich noch weitergeben möchte aus dem Text heraus. Es steckt noch viel, viel, viel mehr drin. Das ist dann aus dem zweiten Teil, aus Kapitel 2, die Verse 2 bis 7, dann so als Basis genommen. Da geht es dann darum, wie sieht so eine Gemeinde aus? Er kämpft ja diesen Kampf und er bewegt sie im Herzen. Warum? Wofür? Wozu? Damit sie zum einen getröstete Herzen haben. Getröstete Herzen? Getröstetes Herzen meint mit irgendwelchen Situationen, die auf die Gemeinde einströmen, auf den Einzelnen einströmen, damit richtig umgehen zu können, die in ein richtiges Verhältnis setzen zu können. Dafür kämpft er, dafür betet er, dafür schreibt er, dafür ringt er. Und er ringt darum, dass die Gemeinde verbunden ist durch das Band der Liebe. Schreibt er, oder durch die Liebe verbunden sein. Gemeinde muss verbunden sein mit der Liebe. Wir haben jetzt zwei Lieder gesungen, aber Lieder ändern sich. Die werden vielleicht noch 5 Jahre bestehen und dann gibt es andere Lieder. Und die Zeit wird ja mal schnelllebiger. Vielleicht werden wir auch 10 Jahre noch singen, aber das war es dann. Gottesdienstformen oder dass wir so sitzen oder man könnte auch ganz anders machen, dass man sich vielleicht mal in kleinen Gruppen trifft oder dass man sich mit mehreren Gemeinden, all das. Oder dass man so eine Gottesdienstleitung hat, die dann hier vorne steht und dann etwas Gebet spricht. Das sind alles Äußerlichkeiten oder dass jemand hier vorne steht und eine Predigt hält über einen Bibeltext. Das ist alles gut. Das ist alles äußerlich. Was nie vergehen darf, was nie aufhören darf, das ist die Liebe zueinander. Das ist die Liebe zu den Geschwistern, zu dem Bruder, zu der Schwester neben dir. Das darf nie. Denn wenn das kaputt geht, dann geht die Gemeinde kaputt. Wenn ich damit aufhöre, dann stirbt Gemeinde. Wo die Liebe verloren geht, stirbt Gemeinde. Ein drittes, damit sie erfüllt werden von Weisheit und Verständnis. Denn in Christus liegen ja verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dafür betet er, darum ringt er, damit wir das einfach größer erfüllt werden mit Weisheit und Verständnis. Er ist anders als wir Menschen. Was meine ich damit? Schätze, die geborgen werden müssen, Christus lässt das zu, dass die geborgen werden. Wir lassen das oft nicht zu. Wir behalten die Sachen oft lieber für uns. Er lässt es zu. Wenn ich jetzt denke, ach, ich darf dich mal nehmen, ja. Auch der Christoph, der ist ein ganz weiser Mensch und ich möchte irgendwas bei ihm, von ihm lernen. Und ich rufe bei ihm an und Herr Christoph sieht meine Telefonnummer, da kann er entscheiden. Und sagt, ach, ich bin Väter. Nee, da gehe ich mal lieber nicht dran. Oder ich gehe zu ihm an die Haustür und ich klingele und er guckt von, guckt aus oben aus dem ersten Stock und sieht, ach nee, der Langhaarige. Habe ich jetzt keine Lust zu. So sind wir Menschen. Also so bist du nicht, das weiß ich. Du wirst immer aufmachen und wirst immer dran gehen, das ist klar. Nein, aber so sind wir. Wir behalten und wir sind, bei Christus ist es anders. Wir können von ihm lernen, wir dürfen von ihm. Und er ist wirklich offen, dass wir diese Schätze eigentlich auch bergen können. Und wie diese Schätze bergen, das ist gleich der letzte Satz, den ich dann noch sagen werde. Und ein viertes noch, dann höre ich auf, dass wir gewappnet sind vor der verführerischen Rede. Oder dass die Gemeinde, sagt der Paulus, gewappnet ist vor verführerischer Rede. Wenn wir gewappnet sein sollen vor verführerischer Rede, heißt das letztendlich auch, dass wir auch nicht verführerisch reden sollen. Das ist ja klar. Das machen wir ganz gerne so. Wir versuchen den anderen so. Gemeinde ist, braucht nicht verführerisch sein. Gemeinde braucht nur Christus verbunden zu sein, Christus verpflichtet zu sein. Braucht nur der Wahrheit, Weg und Wahrheit, das Leben, ne? Braucht nur der Wahrheit verpflichtet sein. Wir brauchen nicht welche wortgewandten Sachen. Wir müssen nur an der Wahrheit festhalten. Verführer gibt es immer wieder. Das sind diese Wölfe im Schafspelz, wie Jesus die mal in der Berg- oder nach der Bergpredigt mal so genannt hat. Verführer. Kommen so daher, tun so, als wenn sie was anderes wären oder so. Bedienen sich ganz unterschiedlicher Mittel, um zu verführen, zum Beispiel viele Worte machen. Das ist ganz oft so, man wird verführt, einer nur schwätzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt und schwätzt und einer versucht einen immer weiter zu, man kommt gar nicht hinterher, man denkt, ja, man merkt gar nicht, dass da irgendwie was übersprungen ist und was ausgelassen ist und weil einfach nur ein Wortschwall und ein Redeschwall und das ist eine typische Sache. Oder Manipulation, man kann das wunderbar erlernen bei Werbung zum Beispiel oder bei Politikern, wie die manipulieren. Sehr, sehr gut kann man das lernen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht zu sagen, komm zu Jesus und dann siehst du aus wie 18 und springst 2 Meter hoch und was ich was. Ne? Das brauchen wir nicht. Man kann einfach der Wahrheit verpflichtet sein. Komm zu Jesus und du wirst leben, du wirst eine Vergebung deiner Schuld empfangen. Du wirst Sinn für dein Leben haben. Die Hoffnung der Herrlichkeit, du wirst einmal bei ihm sein dürfen. Ob das jetzt hier auf der Erde alles gut geht, da hast du keine Versicherung für. Nein, überhaupt nicht. Im Leben hier auf der Erde wird vieles ganz, ganz schlecht laufen. Und auch gerade für uns Christen wird manches schlecht laufen, auch in der Endzeit. Immer mehr wird schlecht laufen, ganz klar. Und wir müssen sehr auf uns aufpassen, auch als Gemeinde. Und von da auch nochmal dieser Rückblick nochmal. Passen wir auf, dass wir zusammenbleiben in der Einheit, da kommt auch noch drin vor. Und dass die Liebe untereinander bleibt, dass wir uns gegenseitig annehmen auch. Und stehen lassen und auch ertragen. Verführer gibt es viele. Verführer noch als letztes zu dem Punkt. Verführer versuchen natürlich immer wieder über Gefühle das Ganze zu machen. Und zwei Extreme. Einmal das Gefühl der Angst. Das brauchen wir nicht als Christen. Aber die Verführer benutzen die Angst. Immer wieder Angst machen. Oder? Auf der anderen Seite dieses in Ekstase fallen. So völlig sich hingeben und völlig weg sein und den Verstand ausschalten. Diese Extreme, die brauchen wir Christen nicht. Wir brauchen nur und einzig und allein Jesus Christus. Und der letzte Satz, ich wollte es, habe es ja gerade eben gesagt, wie bergen wir diese Weisheit und diese Erkenntnis von Jesus? Einfach indem wir uns mit Jesus beschäftigen, indem wir eine Beziehung mit ihm leben, mit ihm beten, zu ihm beten, mit unseren Anliegen bei ihm einfach loswerden, indem wir einfach den Tag mit ihm beginnen, im Glauben einfach leben, einfach fest bei ihm bleiben und einfach schauen, wie hat Jesus gehandelt und gibt es vielleicht irgendwie eine Anweisung oder ein Beispiel für mich, wie ich zu handeln habe in meiner Situation. Amen.